Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Was hast du denn da?
Das ist das Chipotle-Chili von Löwenanteil mit Rind und Süßkartoffel.
Echt? Mhm. Hast du schon mal gegessen?
Ja, ist sehr lecker.
Ja?
Esse ich gern.
Tatsächlich?
Ich hab noch ein paar Nudeln übrig. Stehen im Kühlschrank bereit. Also später gibt es gebratene Nudeln mit Löwenanteil.
Und wie gebraten müssen die Nudeln sein?
Na, so, dass sie schon crunchy sind natürlich.
Also wie so ein Nudelnest.
Nudelnest?
Ja.
Das musst du mir dann gleich zeigen, wie man sich ein ordentliches Nudelnest macht.
Nudelnest. Und wie wirst du dann dieses köstliche Chili darauf darbieten?
Ich mach's warm und mach's drauf. Auf die Nudeln.
Ja. Das könnte ja auch neben dem Nest liegen oder auf dem Nest.
Nein, ich behandle das wie so eine Bolo. Quasi. So mache ich das.
Das ist aber eine gute Idee, oder? Also damit seht ihr, Leute, wie versatil ein Gericht von Löwenanteil einsetzbar ist. Also nicht nur Deckel auf, Löffel rein und kalt dran schlabbern, sondern man kann es auf diverse Art und Weisen genießen.
Zum Beispiel auf einem Nudelnest.
Ja, und das Nudelnest würde ich vorschlagen, bratet ihr in Butter.
Butter habe ich da.
Was man natürlich auch machen könnte ist, wenn man es wirklich so wie eine Bolle machen will, man könnte das Nudelnest in Butter kross herausbraten und dann am Ende noch mit Parmesan verfeinern. Köstlich.
Wäre gut, ja, aber ich habe leider keinen Parmesan hier.
Vielleicht klauen wir uns irgendwas anderes aus dem Kühlschrank.
Schauen wir mal, was die anderen so haben.
Genau, einen anderen Hartkäse, weil du weißt ja, alles, was im Kühlschrank liegt und wo nicht der Name draufsteht, ist prinzipiell erstmal meins.
Gehört erstmal an dir, ja. Das war schon immer die Regel.
Ja.
Also, Leute, mit dem Code MTMT10 kriegt ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Es gibt inzwischen auch einen neuen Geschmack, den gibt es jetzt inzwischen sogar schon länger. Mhm. Das Sweet Chili habe ich auch letztens probiert, auch sehr lecker. Würde ich mal ausprobieren, an eurer Stelle. Und damit herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
Folge Nummer weiß der Basti, der natürlich wieder nicht da ist. Weißt du es auch vielleicht, zufällig?
224 könnte es sein.
Ich dachte, wir sind schon in den 30ern.
Nein.
Nein. Okay, aber was weiß ich auch schon. Wir haben uns heute mal Gedanken darüber gemacht, so beziehungsweise ich habe mir Gedanken gemacht, dass es doch total interessant wäre, wenn du mal erzählst, wie eigentlich wirklich so eine Session bei dir abläuft. Weil ich denke einfach so, wir sprechen die ganze Zeit immer über Tiefgründigkeiten der Biomechanik und wie funktioniert Bewegung und so weiter. Aber wie funktioniert das dann wirklich im echten Leben? Also nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich auch einfach im Umgang mit dem Menschen, mit dem du arbeitest.
Das ist doch ein gutes Thema, oder? Was machen wir eigentlich da so im Personal Training und so?
Ja.
Und wieso reden wir da eigentlich nie drüber?
Ja, und genau darum geht's doch eigentlich, oder?
Genau darum geht's,
ja. Also wie findet das ganze Zeugs, über das wir reden, wirklich Anwendung in der realen Welt? Und zwar in der realen Welt. Und nicht nur theoretisch in irgendeiner Studie oder auf irgendeinem Papier oder in irgendeiner Diskussion mit irgendwelchen Internet-Trolls.
Ja, da könnte man jetzt schon wieder eine super tiefgründige Diskussion eröffnen. Weil so diese ganzen nerdigen biomechanischen Konzepte, die finden natürlich Anwendung, aber das ist immer eher so eine leichte Färbung von den Sessions. Also das beeinflusst schon irgendwie logischerweise alles, was ich so mache im Personal Training. Aber es ist, glaube ich, nicht so offensichtlich. Also wenn jetzt jemand irgendwie hospitiert und mir bei der Session zuschaut, dann wird er sich jetzt nicht denken so, boah, die machen bei MTMT ja alles komplett anders als überall anders und so weiter. Aber trotzdem mache ich mir natürlich viele Gedanken über gerade Übungsauswahl, Übungsausführung bei meinen Leuten. Und eben, ich mache mir viele Gedanken darüber, wer braucht was. Also quasi, wie kann ich das Training möglichst individuell eben anpassen an meinen jeweiligen Kunden.
Und ich finde, das ist so wegweisend für die Einleitung, wie wir eben Training betrachten müssen. Also was du gerade sagst, dass es halt wirklich individuell ist und auch für Außenstehende, für ob jetzt für Hospitanten oder für Mentees, ist meistens das Delta eben nicht so mindblowing, wie sie vielleicht gedacht haben. Also was du gerade schon skizziert hast. Weil wir machen weiterhin Squats, wir machen Ausfallschritte, wir ziehen, wir drücken und so weiter und so fort. Aber halt mit einer ganz bestimmten Intention. Und die ist halt sehr, sehr individuell. Und da kannst du ja vielleicht gleich mal darauf eingehen, woran machst du denn dieses Individuelle überhaupt fest? Also was gibt dir die Grundlage in deinem gedanklichen Prozess, gewisse Übungen auszuwählen und in diesen Übungen gewisse Constraints zu wählen, dass dieses individuelle Ergebnis erzielt werden kann?
Puh, also alles gibt mir alle Informationen, die ich sammle, bestimmen so diesen Prozess, also das Assessment quasi, das ja irgendwie auch ein andauernder Prozess ist, also jede Session ist auch ein Assessment, jedes Bewegungsmuster, das ein Kunde trainiert, was ich mir anschaue, ist ein Assessment. Dann gibt es natürlich auch einfach so Sachen wie, wie präsentiert sich der Mensch, also was für eine Haltung bringt jemand mit, das verrät mir inzwischen schon sehr, sehr viel auch darüber, was für Übungen mir vielleicht wichtiger sind für diesen Menschen. Aber das ist erstmal so dieses statische Assessment.
Und darf ich da gleich einhaken? Wir haben Shoutout Skill Meeting. Wer es noch nicht abonniert hat, ist selber schuld. Wir haben ja im letzten Skill Meeting, wann das rauskommt, weiß ich jetzt gar nicht, haben wir ja...
Ist schon längst draußen,
nein, wenn der Podcast rauskommt. Ich meine, es wäre am Montag. Ah, macht Sinn, sorry. Wir sind ja in der Zukunft und in der Vergangenheit gleichzeitig. Da gab es ja quasi ein Assessment an mir. Und ich habe so ein bisschen im Vorfeld, also als ich das dann wusste, dass es Thema wird, mit Absicht so ein bisschen meinen Körper halt in gewisse Positionen gebiased tatsächlich. Also worauf ich hinaus will ist, du sagst es ja gerade, das ist nie ein finaler Prozess, sondern immer nur eine Momentaufnahme, weil ein Mensch einfach halt sich so unterschiedlich darbietet. Also ich habe in diesem Assessment-Prozess meinen Körper auf jeden Fall in eine Position gebracht, die halt ein Abbild der momentanen Situation des Tages war. Wie grundsätzlich nimmst du quasi ein Bild eines Menschen auf und wie verändert sich dieses Bild aber auch unter Stresssituationen?
Also erstmal versuche ich so grundsätzlich wie möglich aufzunehmen. Das heißt, die Informationen, die ich sammle, die sollen erstmal eben so grundsätzlich sein, dass sie gar nicht groß beeinflusst sind von der Tagesform von einem Menschen.
Und das ist ganz wichtig schon mal, finde ich. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dafür muss man eben ein Auge ausbilden.
Ja, weil ich will ja nicht meine Trainingsinterventionen auf den Ergebnissen von einem Assessment aufbauen, was dann am nächsten Tag wieder anders aussehen könnte, sondern ich will es aufbauen auf den Dingen, die sich halt nicht verändern, also die halt wirklich gegeben sind erstmal bei einem Menschen. Und da gibt's genug Sachen, also wenn man eben so ein bisschen was von Biomechanik versteht und so weiter, die man eben sehen kann und woraus man dann auch so die großen und wichtigen Ableitungen für den Trainingsprozess halt irgendwie ziehen kann.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, also wie ist die Form vom Brustkorb von dem Menschen? Alleine so, ist der Brustkorb, ist der quasi nach vorne gekippt, ist der nach hinten gekippt, ist der eher platt gedrückt von vorne und hinten oder eher von den Seiten. Das hat dann auch Auswirkungen darauf, wie die Schulterblätter stehen, erstmal in Ruhe. Also einfach so, was die grundsätzliche Tendenz ist von gewissen Gelenken. Also auch so eben Schulterblätter sind da naheliegend und dann dementsprechend auch Schulter und auch Hüfte. Also eben, wie ist die Stellung vom Becken, weil das beeinflusst logischerweise dann auch, wie sich die Hüftgelenke bewegen. Und so gucke ich mir dann irgendwie halt alles an und manchmal schaue ich mir mehr an und manchmal schaue ich mir weniger an, also in dem Assessment-Prozess. Wenn jemand keine Probleme hat zum Beispiel, dann brauche ich nicht so einen Laserfokus wie bei jemandem, der zum Beispiel halt irgendwie Schmerzen im rechten Knie hat oder so. Dann gucke ich ein bisschen genauer hin, weil es halt einfach so, ja, irgendwie notwendig ist in dem Fall. Aber ansonsten sind es echt so einfach, ich würde mal sagen, grobe Körperformen, also die groben Formen von gerade so dem Brustkorb, das verrät einem sehr, sehr viel und das bedingt ja dann auch die Ruhehaltung von einem Menschen und alleine daraus leite ich schon sehr, sehr viel ab, was für Übungskategorien jetzt für den Menschen halt irgendwie sinnvoller, nützlicher sind als andere und das beeinflusst dann wiederum eben, was für Constraints ich verwende und so weiter. Also halt einfach die Übungsauswahl, das ist ja so der große Player eigentlich, den man beeinflussen kann.
Und wie oft korreliert, wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt, den du vielleicht noch nicht so oft gesehen hast, also nicht jemand, der schon seit Jahren bei dir trainiert, wie oft korreliert tatsächlich die Art der Bewältigungsstrategie in einer bestimmten Bewegung, zum Beispiel in einem Squat, dem Assessment, das du vielleicht nur vorgenommen hast aufgrund der körperlichen Präsentation?
Mal mehr, mal weniger, also schwierig zu beantworten, aber also inzwischen habe ich da schon ein Auge entwickelt, dass ich bei manchen Leuten halt sehe, wie sie dastehen und dann auch einfach weiß, wie die squatten, bevor sie squatten zum Beispiel, so mehr oder weniger, und was da ihre Bewegungsstrategie für den Squat dann zum Beispiel darstellt. Aber das ist ja auch so, so wichtig in dem Prozess, dass ich mir halt erstmal angucke und dann stelle ich meine erste Hypothese auf, okay, der Mensch wird sich wahrscheinlich im Squat so bewegen, und dann muss ich mir natürlich einen Squat anschauen, und wenn meine Hypothese bestätigt wird durch die Art und Weise, wie der sich bewegt, so, dann bin ich schon mal einen großen Schritt weiter. Wenn ich da was ganz anderes sehe, dann muss ich natürlich irgendwie eine neue Hypothese aufstellen und meinen, eben diesen virtuellen Avatar von dem Menschen, den ich vor meinem inneren Auge habe, wiederum irgendwie anpassen, verändern, und dann darauf aufbauend verändere ich auch wieder die Übungsauswahl und die Gestaltung vom ganzen Training. Also eben, und das kann ja dann bedeuten, irgendwelche irgendwie halt im Warm-up, irgendwelche Atemdrills, aber natürlich auch einfach so die großen Bewegungen im Krafttraining, also halt drücken, ziehen, hingen, squatten, split-squatten und so weiter. Und das ist auch, also ich meine, da kann man erstmal global anfangen, so, was braucht ein Mensch ganz global gesehen, braucht er zum Beispiel einfach mehr Bewegung so im Brustkorb, das ist was Globales, und dann kann man halt mega krass reinzoomen und sagen, okay, der Mensch braucht mehr Pronation, und ich will versuchen, eben die Pronation und Innenrotation von der Tibia irgendwie zu verbessern und zu beeinflussen. Also das existiert ja auf einem riesen Spektrum von sehr global bis total reingezoomt und super nerdig dann.
Also das heißt, das Erste, was du vielleicht auch im gedanklichen Prozess, ohne dass du das proaktiv dir zurechtlegst, anschaust, ist eben diese körperliche Präsentation. Wie steht jemand zum Beispiel? Ja. Also wie arbeitet der Mensch gegen die Schwerkraft, um nicht auf die Fresse zu fliegen? Und dementsprechend hast du ja eigentlich eine Ableitung in der sagittalen Ebene. Oder es sind einfach so die Big Rocks, die man als Erstes irgendwie angeht. So, wo man ganz global irgendwie eben sich anschaut, wie stehen Brustkorb und Becken zueinander in Relation. Und darauf aufbauend ergeben sich dann wahrscheinlich eben diese Sachen, dass man weiter reinzoomen kann oder auch irgendwann mal muss und sich auch Sachen anschaut in der Frontalebene oder Transversalebene.
Ja.
Wie wichtig sind dir denn, ich sag mal, ich glaube, früher hätte man sicherlich noch gesagt, ein Mensch muss irgendwie alles in allen Bewegungen können. Also sprich, horizontal drücken, aber auch vertikal drücken, horizontal ziehen, aber auch vertikal ziehen. Wie wichtig ist dir so eine Differenzierung, oder ist die eigentlich für dich gar nicht final zielführend?
Puh, also wichtig ist mir das schon, weil es eben natürlich das auch wieder individuell ist. Es muss nicht jeder vertikal drücken und ziehen zum Beispiel. Manche Leute können das vielleicht gut, manche können das weniger gut. Wenn es jemand nicht so gut kann, also einfach nicht so gut in diese Range kommt, da sind wir dann wieder beim Assessment, dann sehe ich das im Trainingsprozess, und es gibt mir dann auch wieder Informationen, an was man vielleicht arbeiten könnte, um dem Menschen mehr Bewegungsoptionen zu geben, zum Beispiel. Also das wäre dann eben, wenn ich einen Menschen habe, wo ich sage, okay, der kann das schon gut, also zum Beispiel eben in, ich sag mal, extremeren Ranges zu arbeiten, wie eben 180 Grad Schulterflexion, den Arm über Kopf, dann weiß ich so, okay, das ist schon freigeschaltet, da kann ich arbeiten, dann werde ich da auch arbeiten in solchen Ranges. Und bei anderen Leuten, wo halt diese Range noch nicht gegeben ist, verrät mir das, woran ich eben mit dem Menschen arbeiten kann, damit der Mensch einfach variabler wird und mehr Bewegungsoptionen hat. Und dann gibt mir das auch vor, so wo der Startpunkt ist für den Trainingsprozess vor allem. Also das ist ja immer so wichtig, dass man irgendwie einen Ausgangspunkt hat, von wo man loslegt und von wo aus man sich dann verbessert. Und das ist eben, kann man gut auch auf so einfach Range of Motion beziehen. Und das bedingt dann eben logischerweise ultimativ meine Übungsauswahl und die Constraints. Also in welchen Winkel lasse ich den Menschen erstmal drücken und ziehen und so. Und wenn ich dafür eine gute Begründung habe und auch einen guten Prozess im Kopf habe, dann ist das, glaube ich, sehr wertvoll. Also einen guten Prozess bedeutet dann in dem Fall, dass ich halt schon auch so vor meinem inneren Auge habe, okay, ich fange jetzt so an, aber danach kommt das, danach kommt das, danach kommt das. Also halt einfach so eine, dass ich schon so die Progression für den Menschen irgendwie schon mal geplant habe. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Frage so, ist mir diese Progression dann überhaupt wichtig? Mhm. Kommt natürlich auch wieder auf den Menschen an. Also will ich diese Range of Motion wirklich wiederherstellen? Ist das so wichtig, dass ich da jetzt viel Augenmerk drauf lege und viel Trainingszeit investiere? Oder gibt es nicht was anderes, wo ich denke, das ist eigentlich sogar wichtiger und dann lege ich da eher den Fokus drauf? Also ist ja immer ein Trade-off im Training, weil wenn du dich irgendwie für was entscheidest, dann entscheidest du dich automatisch gegen andere Dinge. Und deswegen muss man da, glaube ich, sehr bewusst vorgehen, damit man halt nicht Dinge ausschließt im Trainingsprozess, die eigentlich für den Menschen halt viel mehr bringen, viel mehr voranbringen, viel nützlicher sind für den Menschen.
Ich glaube, es ist total wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das ist auch so ein Anmaßen von uns als Coaches, dass wir halt gewisse Ziele im Kopf haben. Also jetzt, wenn wir jetzt bei dem super Beispiel Schulterflexion bleiben und wir irgendwie denken, jeder müsste halt in 180 Grad irgendwas nach oben über Kopf drücken. Wenn der Mensch aufgrund seiner oder ihrer Brustkorbbeschaffenheit das einfach schlichtweg nicht kann, weil die Range halt nicht freigeschaltet ist, wie du gesagt hast, dann ist einfach so eine große Frage immer für mich, braucht es das? Also was bringt dem Menschen der Zugewinn, dass man ihn oder sie vielleicht in eine Range manövriert, die vielleicht vom Knochensystem her gar nicht einnehmbar ist, ohne Punkt, Punkt, Punkt. So, ja. Also Kompensation durch den unteren Rücken in Extension und so weiter. Und ich glaube, das ist, was du gesagt hast, ist einfach so eine wichtige Message für alle von uns, dass wir einfach halt the bigger picture niemals außer Augen verlieren dürfen. Und natürlich können wir reinzoomen und können uns explizit Gedanken darüber machen, wie kann ich die Range vielleicht freischalten. Aber dann muss man einfach auch sehen, wenn diese Freischaltung halt nicht funktionieren, aus Gründen X, die ja mannigfaltig sind, dass man sich dann auch zufrieden gibt damit und einfach eher eben an den Big Rocks arbeitet und eben mit der Range in Anführungsstrichen zufrieden ist, ohne dass man quasi sagt, okay, ich komme da nicht weiter. Aber ich denke, dass worauf ich eben hinaus will, ist, dass so, du kannst keine tiefe Kniebeuge, ja, du hast unzureichende Beweglichkeit im Sprunggelenk und so weiter. Dieser ganze Mindset von dem, also da sprechen wir ja so viel drüber, aber von dem müssen wir uns verabschieden. Also ich glaube, da müssen wir noch jahrelang darüber sprechen, bis wir das alle so gecheckt haben als Branche.
Ja, ich glaube, man muss immer erstmal mit dem arbeiten, was man halt hat und nicht denken, jeder muss das und das können. Meine Mom ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel, die ich auch eine Stunde in der Woche trainiere. Es ist halt eine Stunde. Und mit der kann ich nicht irgendwie über Kopf drücken im klassischen Sinne trainieren. Die kann auch keine tiefe Kniebeuge und so weiter. Aber mein Ziel ist es nicht, nicht primär sie dahin zu führen, dass sie das kann, sondern mein Ziel bei ihr ist es jetzt erstmal, dass ich mit dem arbeite, was ihr System überhaupt ermöglicht und dass ich sie da besser mache, statt quasi gleich mit dem Brecheisen herzugehen und zu sagen, nein, wir müssen jetzt dann arbeiten, dass du deinen Arm über Kopf bekommst. So, mir ist quasi erstmal wichtiger, also einfach heruntergebrochen, dass sie die Range, die sie aktuell hat, erstmal gut kontrollieren kann und da halt auch stark sein kann und so weiter. Und das ist auch so, gerade in Bezug auf den Squat, klar wird der Squat auch über Zeit tiefer werden und besser werden, in Anführungszeichen, wenn ich da halt einfach mit guten Übungen arbeite und halt einen guten Trainingsplan aufbaue. Aber da ist dann auch wieder so, soll ich jetzt dran arbeiten, dass sie ihren Arm irgendwie weiter über Kopf bekommt? Was bringt ihr das für ihr Leben wirklich? Weil sie kommt nicht zu mir und sagt so, boah, hey, ich kann mein Leben nicht so leben, wie ich will, weil ich meinen Arm nicht ganz über Kopf kriege.
Ich dachte schon, dass sie zu dir gesagt hat, sie will aus der obersten Schublade irgendwie eine Taste rausheben können. Genau.
Also es ist ja so wichtig, so diese ganzen sind ja Limitierungen. So limitieren diese biomechanischen Limitierungen den Menschen wirklich im Leben und in den Dingen, die dieser Mensch machen will. Und wenn nein, dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass ich eben mein Bias als Coach auf diesen Menschen übertrage. Und da ist meine Mom ein gutes Beispiel. So, die hat eine künstliche Hüfte und so. Und da sind für mich andere Sachen viel, viel wichtiger. Und da denke ich auch immer so von innen nach außen inzwischen. Also eben so erstmal, okay, was passiert im axialen Skelett? Was kann ich da irgendwie beeinflussen durchs Training? Was kann ich da verbessern? Und am Ende ist es dann halt auch so, dass wenn man quasi körpernah im axialen Skelett, im Brustkorb, im Becken, wenn man da Dinge verbessert und da die Bewegungsoptionen besser werden, dann wird es ja einen automatischen Übertrag haben, auch auf eben Arme und Beine und wie beweg ich dann eine Kniebeuge ist und so weiter. Also das ist halt auch wieder so, wo gucke ich viel drauf, wo investiere ich Zeit und Energie im Trainingsprozess. Und das ist dann halt eben, da kann ich ansetzen, weil ich weiß, dass wenn sich dieses Teilsystem, das axiale Skelett, verbessert in den Bewegungsoptionen, dann kann das nur einen Übertrag haben auf das angehängte Skelett.
Wie schaffst du das? Also wie veränderst du wahrscheinlich auch vor allem das Bewusstsein der Menschen, mit denen du arbeitest, ob ihrer Stellung des axialen Skeletts?
Also da kann man jetzt mal ganz konkret anfangen, auch wie halt eine Session aufgebaut ist. Atemarbeit und Positionsarbeit, das ist ja so, mache ich mit den meisten Leuten. Da setze ich erstmal an, weil eben Positionsarbeit bedeutet, kann ein Mensch in eine gewisse Position, die mir wichtig ist für den Trainingsprozess, und kann die Person diese Position kontrollieren und
Ist gleich in ihr Atmen,
ist gleich die Position halten, während irgendwelche Störfaktoren quasi auf das System wirken. Also einfach nur so, kannst du einen Plank halten? Cool. Kannst du einen Plank halten und dabei irgendwie ein Bein hochheben und immer noch deine Position halten? Noch cooler. Kannst du das unter mehr Einfluss der Schwerkraft? Noch cooler. Und so weiter und so weiter. Also und so baut man dann eben auch die Atemarbeit und die Positionsarbeit progressiv auf. Ist gerade aufgefallen, dass ich keine Planks mehr trainiere mit meinen Leuten. Also normale Frontplanks habe ich schon seit Monaten nicht mehr gemacht. Ja, egal. Also das ist halt das, was bei uns halt das Warm-up darstellt. Andere würden dazu sagen, so, ja, ihr macht halt Core-Training oder so. Oder eben Atemtraining. So, ja, bei uns heißt es anders. Und das ist halt einfach irgendwie auch sinnvoll, das so zu bezeichnen, finde ich, als Positionsarbeit. So, da trainierst du gewisse Positionen, gewisse Körperformen einnehmen können, stabilisieren können. Aber auch das ist so, die statische Positionsarbeit wird bei mir im Moment immer weniger. Mhm. Und ich baue da auch viel mehr dynamische Sachen inzwischen in so ein Warm-up ein.
Liegt es daran, dass du mit Leuten arbeitest, mit denen du schon eine längere Zeit arbeitest, weil statisches Positionseinnehmen ja quasi Bewegungskompetenz und Bewusstsein fördert. Also worauf ich hinaus will, du hast vorhin ein ganz wichtiges Wort gesagt, wie ich finde, Körperform. Also Positionsarbeit dient ja auch dazu, dass du Körperformen einnimmst als Trainierender oder Trainierende und diese Position, diese Körperform dann ja nicht nur in diesem Moment hast, sondern im Optimalfall im Übertrag auf alle anderen weiteren Stressbelastungen, die Training darstellt. Richtig?
Ja. Und also bei mir ist es definitiv so, dass ich mit meinen ganzen Kunden schon länger arbeite und dementsprechend halt auch so.
Die können halt schon mehr, oder?
Genau, also da sind halt einfach gewisse Basics, da habe ich schon einen Haken dahinter gesetzt, die für mich wichtige Basics sind. Und dann, das ist für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man sein, nenn's wie du willst, Warm-up, Prep-Work, Mobility-Work oder so, dass das genauso progressiert wird wie alles andere im Training. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich einen Kunden habe, der schon ein Jahr bei mir trainiert, dann wäre es irgendwie strange, wenn der immer noch nur als Positionsarbeit Dead Bugs macht, wo er auf dem Rücken liegt. So ohne großen Schwerkrafteinfluss. So nach einem Jahr sollte das schon mal in Check sein. Und dann sollte ich den in andere Positionen bringen, wo halt einfach mehr Kräfte wirken und wo man quasi seine Position gegen mehr Stress halten muss. Nur so ein Beispiel. Oder, und dann eben, wenn das wirklich einfach in Check ist, also der Mensch weiß, wie ein Stack funktioniert, der kann diese Position einnehmen in gewissen größeren Kraftübungen, jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Squats, Push-Pull-Sachen und so weiter. So, dann habe ich dann Haken dahinter und dann muss ich das auch nicht jede Session wieder trainieren in meiner Positionsarbeit, sondern dann mache ich halt lieber zum Beispiel Medizinballwürfe oder fang an mit Sprüngen und so und mach sowas in der Prep. Also es, manche Leute machen auch einfach gar keine Positionssachen mehr und das sind dann halt meistens die, mit denen ich schon länger trainiere. Mhm. Also, und das ist wirklich wichtig. Das ist genauso wie den gleichen Stretch, den gleichen Mobility Drill über 2 Jahre hinweg jedes Mal vorm Training machen. So, I don't get it. Dann läuft was schief. Mhm. So, wenn du da nicht besser geworden bist, weil dann hat anscheinend dein Warm-up nicht seinen Zweck erfüllt, weil du machst es ja, damit sich was verbessert. Mhm. Und eben, es kann sein Bewegungskompetenz oder eben Range of Motion oder.
Aber es ist total wichtig, glaube ich, das nochmal festzuhalten, dass das, was eben Menschen sind, die halt schon längere Zeit bei dir trainieren und einfach schon ein Bewusstsein für ihre eigene Körperform von dir bekommen haben, auch durch Positionsarbeit. Ich denke, das ist total entscheidend und wir gliedern das ja im MTMT Blueprint, gliedern wir das ja auch eben genau in diese Phase, in diese Bewegungskompetenzphase, wo du halt einfach viel lernst, wo du einfach diese Awareness auch noch hast, sprich am Anfang des Trainings, letztendlich auch noch mit einem Fokus auf die Atmung, dass du quasi wirklich vom Nervensystem her gesteuert in eine Situation überhaupt kommen kannst, quasi Neues anzunehmen. Weil später im Training, wenn einfach der Stress höher geschraubt wird, durch das Applizieren von Gewichten, von Bewegungen oder sonst sowas, also Medizinballwürfe, was du gerade als Beispiel genannt hast, dann hat man nicht mehr den Fokus darauf, weil man ja hoffentlich dann schon so gut vorbereitet ist, ja, durch neue Körperformen, durch eben Positionsarbeit, dass man halt mehr Optionen hat, dass man auf einem Spektrum sich einfach von links nach rechts bewegen kann.
Ja, und ich glaube so, also Rotationsfähigkeit ist ja so was ultimativ Wichtiges im Training mit unseren Leuten. Das ist das, was ganz, ganz viele Leute nicht können, weil wenn du dich halt wenig bewegst, wenn du dich wenig belastest und so weiter und du wirst quasi einfach unbeweglicher, dann liegt es meistens daran, dass wir halt die Fähigkeit, global gesehen zu rotieren, eingebüßt haben. In erster Linie wahrscheinlich durch Bewegungsmangel und den Mangel an, ja, vor allem Bewegen in verschiedenen Ebenen und so. Und das ist so, ich glaube, ein Grundprinzip fürs Krafttraining. Ich will, dass meine Leute stärker werden und Muskeln aufbauen und aber in diesem Prozess nicht weiter ihre Rotationsfähigkeit einbüßen, sondern die sollen ihre Rotationsfähigkeit verbessern und stärker werden und Muskeln aufbauen. Und das ist so, das ist eine absolute Guideline, die dann am Ende auch irgendwie alles bedingt im Krafttraining.
Das ist auch das, was ich gerade sagen wollte, sich von links nach rechts bewegen können. Weil gerade wenn man rotiert, dann sollte man wahrscheinlich aus der Neutralität herauskommen in der Grundposition und nicht am Ende eines Spektrums von zum Beispiel jetzt hier in dem Fall Extension und Flexion festhängen. Also gerade halt nicht extendiert rotieren, weil das geht halt nicht so gut. Logischerweise. Wie ist es denn dann weiter? Wie muss man sich das vorstellen? Also du hast ja, wir haben vorhin über Assessment gesprochen. Das heißt, du hast ein gewisses Bild von einem Menschen im Kopf. Wie ist die Auswahl und auch die, ich sag mal, Verteilung von Zeit und auch Intensität auf gewisse Bereiche aufgeteilt für dich? Also wenn man jetzt einen, ich sag mal, wenn man von Hypertrophie-Block spricht vielleicht, so den Hauptteil des Trainings, wie wird der bestückt mit Inhalten von dir?
Also erstmal ganz klassisch wird der bestückt mit Squat, Split Squat, Hinge, Push, Pull Übungen. Und dann habe ich natürlich in diesen Bewegungsmustern immer auch noch die Möglichkeit, ich kann es unilateral machen, ich kann es bilateral machen, ich kann es reziprok oder alternierend machen. Also das sind noch so Unterkategorien von den jeweiligen Bewegungsmustern. Am Ende ist mir eigentlich für jeden wichtig, dass irgendwas drin ist, also gerade halt ein Unterkörperbewegen, entweder ein Squat oder ein Hinge, der wirklich mit einer hohen Intensität trainiert wird, also einfach viel externe Last wirkt. Dementsprechend wird das was Bilaterales sein, also halt so der Klassiker sind irgendwelche Trap Bar Deadlifts oder Trap Bar RDLs oder Safety Bar Squats. Das sind einfach so meine Go-To-Übungen, um eben viel Gewicht zu bewegen erstmal.
Ein Safety Bar hat ja nicht jedes Gym, deswegen ist es keine gute Alternative, habe ich gelesen.
Ja, dann muss man halt kreativ werden oder vielleicht einfach einen Front Squat machen whatever. Mhm. Okay. Oder den Menschen in eine Hex-Squat-Maschine packen. Oder eine Beinpresse. Ah ja, Beinpresse ist übrigens auch eine meiner Go-To-Übungen, um einfach viel Gewicht zu bewegen. Weil das ist ein wichtiger Faktor. So, das muss irgendwie jeder Mensch, oder das ist für jeden Menschen nützlich, wenn er lernt, mit viel Last umgehen zu können. So. Und dann schaue ich mir eben an, wenn ich jetzt einen schweren
Hinge... Sorry, das ist für so viele Sachen so nützlich, oder?
Ja, für Schleben.
Ja, also so gerade so ein Antifragilitäts-Mindset zu haben und so weiter. Keine Angst davor zu haben, gerade in der Beinpresse zum Beispiel, wie viel Kraft muss ich aufwenden und wie viel Druck bedeutet es in meinem System, bevor sich überhaupt irgendwas bewegt und so weiter. So. Okay, sorry. Also ist es nur einfach total wichtig so.
Ist sehr wichtig. Und dann gibt's, ich meine, am Ende, jede Übung existiert auf einem Spektrum so ein bisschen zwischen viele Bewegungsoptionen, viel Rotation, viele relative Bewegungen auf der einen Seite und das Gegenteil quasi auf der anderen Seite. Und immer so, wenn man sich diese Spektren anschaut und da auch so mehr so drüber nachdenkt über Bewegen, dann steht auf der einen Seite, auf der Seite Extension und relativ wenig relative Bewegung, relativ wenig Rotation, wahrscheinlich viel Hypertrophie-Reiz. So, weil ich dann einfach sehr, sehr viel rohen Stress auf Muskeln applizieren kann. Mhm. Und auf der anderen Seite steht halt einfach dann eben mehr Bewegungsoptionen. Aber das heißt nicht, dass da kein Hypertrophie-Reiz passiert. So, der ist vielleicht nur ein bisschen geringer. Und so denke ich auch dann drüber nach, weil ich will, dass der Kunde sich auf verschiedenen Spektren halt bewegt in meinem Training. Und das kann ich halt mit verschiedenen Übungen machen. Also wenn ich jetzt sage, okay, der hat jetzt seine schweren Trapper-Deadlifts gemacht, dann will ich auf jeden Fall auch noch einen Split-Squat in dem Training haben. Einfach um eben mehr auf der anderen Seite von diesem Spektrum zu sein. Und eben, wie gesagt, den Split-Squat belade ich natürlich dann auch adäquat schwer. Und da wird auch da wird ein Hypertrophie-Reiz gesetzt. Der ist vielleicht nicht so groß, wie wenn ich den Menschen in eine Leg-Extension-Maschine setze, wo ich halt wirklich wieder nur mechanische Spannung auf Muskeln appliziere. Aber mir ist halt so, ich bin halt ein Bewegungstrainer. So, darum geht's halt. Mhm. Und nicht nur ein Muskeltrainer. Und das Muskelnwachsen ist für mich immer nur eine Ableitung davon, dass sich halt jemand gut gegen Widerstände bewegt im Training. So, ist halt ein Nebeneffekt.
Konsequente Ableitung, ja.
Ja, und deswegen ist auch so halt ein Hypertrophie-Block. Bei mir ist immer Hypertrophie-Block. So.
Was auch sonst?
Ja, also das ist immer ein Hypertrophie-Block, es ist immer ein Bewegungsblock, es ist immer ein Beweglichkeitsblock. So, das ist halt einfach Bewegung gegen Last. Und wenn man das halt gut macht, dann muss ich auch nicht irgendwie in Blöcken denken. Mhm. Und das mache ich inzwischen auch.
Ich meine einfach, also vorhin, als ich das so tituliert habe, meinte ich damit quasi zu dem Zeitpunkt im Training dann. Also du hast ja quasi einen, wenn man so will, einen Kompetenzblock oder Positionsarbeit oder so weiter, was dich halt vorbereitet, dann kommt halt der Hauptteil ist gleich halt, also als globale Überschrift Hypertrophie, ja, Teil, Block.
Ja.
Genau.
Genau, also ja, der Part vom Training, der dauert wahrscheinlich von der Stunde um die 45 Minuten. Mhm. Also am Anfang gibt es eine Atemintervention, damit starte ich immer noch gerne die allermeisten von meinen Sessions. Kommt natürlich so ein bisschen drauf an, ob das der Mensch auch umsetzen kann. Mhm. Also ich mache nicht mit jedem von meinen Leuten irgendwelche Atemdrills am Anfang, aber ich mag einfach diesen kleinen Reset am Anfang von der Session. Leute kommen gestresst ins Gym. Leute machen erstmal ihre Atemarbeit, legen sich auf den Rücken oder gehen in ihre jeweilige Position, die halt auch wieder individuell auf ihre Körperform angepasst ist. Mhm. Halten mal kurz die Klappe für 5 Minuten oder lass es weniger sein, atmen da. Da lasse ich die Leute auch meistens in Ruhe. Also die wissen ja dann auch schon, okay, mit dieser Übung fängt die Trainingssession an. Und oft, also wenn sie es nicht von alleine machen, dann sage ich, okay, weißt ja, wir starten mit der Übung. Und dann gehe ich auch meistens noch irgendwo rum und mache irgendwas und lasse sie da einfach so ihr Ding machen. Natürlich erst, wenn ich weiß, dass sie es auch gut machen. Mhm. Aber einfach nur, weil es ist einfach awkward, wenn du auf dem Boden liegst, deine Augen zu hast, eine Atemübung hast und dein Coach sitzt einen Meter neben dir und guckt dir dabei die ganze Zeit zu. Mhm. Also manchmal ziehe ich mich da halt so ein bisschen zurück, mache das. Danach kommt Positionsarbeit beziehungsweise eher so, keine Ahnung, nennen wir es dynamische Rumpfarbeit und Sprünge, je nachdem, wo der Mensch halt gerade steht. Weil mein Ziel ist es, dass ich keine explizite Positionsarbeit mehr machen muss mit den Leuten. Und dann nutze ich das lieber, um eben Rotation ins Becken, in die Hüften, in den Brustkorb zu bekommen, wofür zum Beispiel Medizinballwürfe super geil sind. Die sind dann halt, also es sind dann keine Power-Output-orientierten Würfe, sondern die sind halt eher ein bisschen leichter und da ist ein bisschen Flow drin. Und ich sag, wenn es ein rotatorischer Wurf ist, hol dir die Bewegung aus dem Becken, also rotier dein Becken über deinem Oberschenkel. Also zum Beispiel in einem Ausfallschritt den Ball zur Seite werfen und da mache ich dann eben, keine Ahnung, das ist ein Satz, sind dann 40 Wiederholungen oder so. Also ich will einfach, dass da viel Bewegung passiert und viel Rotation passiert. Zum Beispiel, jetzt bin ich voll abgedriftet. Egal, so nach diesem Teil, je nachdem, ist angepasst an den Menschen, geht's dann eben so in diesen 45-minütigen Hauptteil, wenn du so willst. Mhm. Und das ist, da wird in Supersätzen trainiert, also immer eine Oberkörperübung mit einer Unterkörperübung kombiniert im Normalfall. Gibt's natürlich auch Ausnahmen, also manchmal baue ich auch irgendwie kleine Komplexe und dann sind's nicht nur zwei Übungen, sondern bis zu vier Übungen, die irgendwie kombiniert werden. Aber halt immer im Zirkel trainiert oder beziehungsweise in Supersätzen, in antagonistischen. Einfach weil der Zeitconstraint halt der größte Constraint ist, den ich habe als Coach mit meinen Leuten. Mhm. Also wenn wir von 1 bis 2 Stunden Training in der Woche reden, dann muss ich mir schon sehr, sehr gut überlegen, was ich mache, weil das ist halt verdammt wenig Zeit.
Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, und ich glaube auch einfach, dass es macht total Sinn. Also selbst, ich glaube, wenn man die Session auch erweitern würde auf 90 Minuten zum Beispiel, denke ich trotzdem, dass es natürlich ein super adäquates Mittel ist, in Supersätzen, Komplexen oder whatever you wanna call it, zu trainieren, weil einfach der Effort von den Leuten hochgefahren wird, weil einfach so der kardiovaskuläre Output insgesamt auch höher ist. Also es ist einfach was, dass die Leute halt insgesamt sich nicht viel oder oft viele Menschen sich in ihrem Leben nicht ausreichend viel bewegen und dadurch einfach so diese subjektive Anstrengung, ich strenge mich an als menschliches Wesen, nach oben geschraubt wird. Also ich könnte es gar nicht mehr anders. Weißt du, wie es ist? Bei mir ist es
bei mir ist es genau anders, so wie bei dir.
Bei mir ist es sicherlich so, dass ich wahrscheinlich in meinem Hauptteil, also im Hypertrophie-Anspruch, mir mehr Zeit einräumen sollte, dass ich einfach eine lohnendere Pause oder was auch immer, wie das heißt, haben könnte zwischen den einzelnen Belastungen der jeweiligen Muskelgruppe. Aber mich langweilt es halt. Also ich kann so nicht mehr trainieren. Vielleicht kommt mal wieder so eine Zeit, wo ich mir diese Zeit auch einräume. Aber bei mir ist es definitiv so. Ich kann auch, also ich habe meistens irgendwie 4 Belastungen hintereinander, bevor ich irgendwie eine längere Pause mache oder so.
Ja, ich mache hauptsächlich Pause in meinem eigenen Training.
Ja, das stimmt.
Aber mit meinen Kunden funktioniert das nicht. Also ich kann ja zum Beispiel 2 Sessions von gestern mal exemplarisch ranziehen. So, ich habe eine Session, das sind 2 junge Männer, die zusammen trainieren und da ist es der Fokus halt viel mehr auf Hypertrophie, auf Output, auf Performance. So, darauf haben die Bock und das ist halt auch einfach das Ziel von dem Training. Und da waren es gestern, jetzt darf ich nicht lügen, erst schwere Trapper Deadlifts mit kontrollierter Exzentrik, dazu Schrägbankdrücken, das war der erste Supersatz. Und danach war einbeinige Beinpresse, also auch mit sehr kontrolliertem Tempo, mit sehr, sehr viel Range of Motion. Mhm. Und das war kombiniert mit, jetzt muss ich kurz überlegen, Rudern am, einarmige Pulldowns am Kabelzug. Also da habe ich dann quasi 2 bilaterale Sachen in der ersten Runde und 2 unilaterale Sachen direkt in der zweiten Runde. Aber trotzdem unilaterale Übungen, die mir sehr, sehr viel Hypertrophie-Reiz geben. Aber eben trotzdem dafür sorgen, dass halt irgendwie Rotation passiert, dass Bewegung in den Brustkorb kommt und so weiter. So, und das ist dann, damit ist man eh schon eine gute halbe Stunde beschäftigt.
Mhm, absolut.
Und dann in dem Fall, der eine musste früher los, mit dem anderen habe ich dann am Ende noch so ein bisschen an dem seinen Schwächen gearbeitet, was viel Griffkraft ist und habe einfach halt so getimte Pausen, Farmers Walks gemacht und dazu noch ein bisschen Trizeps geballert, weil halt die schweren Sachen davor schon abgehakt waren. Nächste Beispielsession, eine Kundin, bei der mein Fokus noch ein bisschen mehr drauf ist, dass sie sich einfach besser und freier bewegen kann, aber eben auch, dass sie einfach immer stärker wird und die ist eh schon hella strong. Erst Trapper RDLs gemacht, auch wirklich schwer, die gekoppelt mit Boxjumps, Also so kontrastmäßig und dann Liegestützen auf dem Boden. Das war die erste Dreierrunde, also eben eine Übung mehr. Und dann in der zweiten Split Squats mit dem hinteren Bein erhöht. Eben, da ist so, das ist eine sehr, da musst du viel stabilisieren, du rotierst auch logischerweise automatisch viel, wenn du nur auf einem Bein stehst, gerade in einem Bulgarian Split Squat. Das heißt, die werden schwer trainiert, nur so 8 Wiederholungen, und das koppel ich dann aber noch so im Supersatz mit Hip Extensions, damit ich quasi noch einen isolierteren Hypertrophie-Reiz auch auf den Booty und die Hamstrings setze. Also das koppel ich dann, weil ich mir denke so, ich glaube nicht, dass ich sie wirklich, ich sag jetzt mal, ausbelasten kann, nur mit den Split Squats. Also baue ich noch ein bisschen was dazu, wo sie sich dann muskulär wirklich danach noch ausbelastet. Mhm. Und dazu dann noch Pulldowns, die auch bilateral und relativ schwer. Auch da, das ist eben so gewählt in der Range, weil die kriegt zum Beispiel ihre Arme nicht über Kopf. Und da nutze ich dann eben die Pulldowns, um da eben an allem gleichzeitig zu arbeiten. An dieser Range, an dieser Überkopf-Range zu arbeiten. Aber sie macht halt immer noch einfach schwere Pulldowns für einen guten Kraft- und Hypertrophie-Reiz. Und das war dann der zweite Supersatz. Und dann danach war das Training auch durch. Also das, wenn man davon dann 3 bis 4 Sätze pro Übung trainiert, dann ist so eine Stunde relativ schnell vorbei. Mhm. Also das ist nur so beispielhaft zum Beispiel. Und es sieht halt wirklich, jede Session sieht komplett anders aus bei mir inzwischen. Und es ist halt einfach, ja, ich mache mir viel, viel mehr Gedanken drüber, wie ich es halt individuell anpassen kann an die Leute. Und das ist dann halt auch so, eben, ich habe Gründe, warum ich mit der den hinteren Fuß erhöhe bei einem Split Squat und nicht den vorderen. Ich habe Gründe, warum die das mit 2 Kettlebells macht und die Kettlebell nicht rechts hält oder links hält und so weiter. Mhm. So, darauf müssen wir jetzt heute nicht eingehen, aber darauf gehen wir ja sonst immer viel ein.
Das sind
halt die ganzen biomechanischen Dinge.
Würde ich aber jetzt vielleicht doch ein bisschen insofern, als dass ich dich gerne fragen würde, wie evaluierst du denn deine Arbeitshypothesen? Woran machst du es fest, dass du sagst, okay, das war eine gute Hypothese und die hat sich auch bestätigt im biomechanischen Kontext, vielleicht auch im Kontext von Schmerz oder Schmerzreduktion, aber letztendlich auch im Sinne von globaler gesprochen, wie erfolgreich bewertest du deine Arbeit oder eben weniger erfolgreich?
Also erstmal, macht der Mensch die Bewegung gut genug, ist für mich erstmal wichtig. Also ich wähle irgendeine Übungsvariante. So, kann der die überhaupt machen? Kann der meine Standards quasi erfüllen, die ich für diese Bewegung habe? Mhm. Weil natürlich gibt es gewisse Standards, die ich einfach habe. Also eine gewisse Checkliste, so wenn ich eine Hinge-Bewegung mache und der Mensch schafft es nicht, sein Becken im Raum nach hinten zu verschieben, sondern, keine Ahnung, flektiert sofort die Wirbelsäule oder so, dann weiß ich nicht, da muss ich irgendwas verändern, weil eben mein Standard, was eine Hinge-Bewegung ausmacht, nicht erfüllt wurde. Und am Ende will ich ja auch Übungen wählen, die den Menschen es erlauben, dass sie halt die Bewegung gut machen können. Mhm. Also ich versuche nicht eine super komplexe Bewegung denen zu geben, wo ich zwar vielleicht theoretisch weiß, hey, das wäre total gut für die aus den und den Gründen, aber sie können es halt nicht gescheit machen. Das heißt, das ist erstmal das Wichtigste. Sieht die Bewegung schön aus, die ich gewählt habe? Kann der Mensch die auch unter Last schön machen? Mhm. Das, was für mich schön bedeutet. Mhm. So, das ist erstmal das Wichtigste. Und wenn nicht, dann muss ich was verändern. Dann muss ich eine andere Übung wählen. Wie war deine Frage? Das waren wieder so 3 Fragen in einer.
Aber
das ist ein Part auf jeden Fall, sehr wichtiger für mich.
Das ist, wenn man so will, der biomechanische Kontext. So, das ist ein total wichtiger halt. Also ich finde, das kann man ja auch relativ schnell. Also man sieht ja relativ schnell eben, ist das Bewegungsbild, was ich im Kopf habe, ist es erfüllt oder nicht erfüllt.
Ja.
Und da muss man intervenieren. So. Und nicht sagen, ja, passt schon, der kann das halt nicht oder die kann das halt nicht.
Und da muss man schnell intervenieren.
Genau.
Das ist so wichtig, dass man halt nicht sagt so, oh nee, jetzt lasse ich ihn einfach mal 3 Sätze in der Bewegung machen. Auch wenn, ja, eigentlich bin ich nicht so zufrieden, aber ich will nicht den Eindruck vermitteln, dass ich quasi die falsche Übung gewählt habe als Coach. Also lasse ich ihn erstmal machen und vielleicht ändere ich sie dann nächste Session oder so. Sondern dass man einfach sagt so, mach mal den Satz und nimm mal das Gewicht in die andere Hand. Oder okay, vergiss es, wir erhöhen nicht deinen hinteren Fuß beim Split Squat, sondern du machst einfach erstmal einen normalen Split Squat, wo beide Füße auf dem Boden sind oder so. Und dann schaust du es dir nochmal an.
Und dann ist es ja auch so, weil wir haben von vielen Leuten, also jüngeren Kollegen oder Praktikanten, Mentees, haben wir dann immer wieder auch so den Einwand so, ja, aber wenn ich das mache, gerade was du so ein bisschen angesprochen hast, dann oute ich mich ja als Punkt, Punkt, Punkt. Aber das ist genau der Punkt. Davor darf man eben keine Angst haben, sondern ganz im Gegenteil. Wenn man dann eben interveniert und die Bewegung anders absolvieren lässt, dann wird automatisch das Bewegungsbild, was man hat, wahrscheinlich besser. Und der Mensch wird sich auch dementsprechend halt progressiver und schwerer belasten können. Automatisch. Weil irgendwelche Restriktionen halt ausgeschaltet werden durch Constraints XY. Das ist das eine, das ist total wichtig.
Und es verrät einem ja auch wieder was.
Absolut. Also eben,
wenn ein Mensch irgendeine Bewegung halt nicht gut hinbekommt, dann kann man sich ja auch wieder die Frage stellen, okay, warum hat der die nicht hinbekommen? Und was kann ich vielleicht noch so für Kompetenzen vermitteln durch andere Übungen erstmal, damit der Mensch das dann irgendwann kann? Aber dann benutze ich nicht die Übung, die der Mensch nicht kann, um ihm die Übung beizubringen, die er nicht kann, sondern ich finde einen anderen Weg, um den Menschen dahin zu bringen.
Ja, ich finde einen anderen Weg, um die Körperform des Menschen so zu beeinflussen, damit diese Bewegung eben so realisiert werden kann, dass mein Bewegungsbild erfüllt wird.
Ja, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der, der Rear Foot Elevated Split Squat, der Bulgarian Split Squat, den ich auch mit dieser Kundin gemacht habe. So, inzwischen kann die den schwer trainieren mit 2,16er Kettlebells. So, das ist schon echt, das ist schon ordentlich. Und das ging vor ein paar Monaten noch nicht. So, da habe ich sie in das Setup getan, aber die konnte ihren Körperschwerpunkt nicht zentriert halten über ihrem Standfuß und dementsprechend konnte sie auch gar kein Gewicht bewegen in der Übung, weil es halt, es war halt eine Balanceübung, weil sie halt nicht den Skill hatte, ihren Körperschwerpunkt zentriert zu halten. Und dann habe ich da wieder mehr den Fokus drauf gelegt mit eben auch zum Beispiel in der Prep-Arbeit und so weiter. Und inzwischen kann sie das und kann halt einfach ihre 8 Reps mit den 2,16er Kettlebells machen, mit hinterem Fuß erhöht, weil sie den Skill, wie kann ich in der Frontalebene meinen Körperschwerpunkt shiften und auf einer Seite halten, weil sie den halt durch den Trainingsprozess über die letzten Monate gelernt hat. Und dann sind wir jetzt zurückgekommen zum Bulgarian Split Squat und sie kann den wirklich schwer trainieren, was ja das Ziel sein soll. Aber eben, ich habe nicht den Bulgarian Split Squat benutzt, um sie dahin zu bringen, sondern ich habe es eines Tages wieder ausprobiert und habe gesehen so, das funktioniert aber ganz schön gut. Und dann passt es auch noch, stimmt es überein mit anderen Beobachtungen, die ich so mache, also dass sie halt einfach inzwischen ihren Fuß wirklich pronieren kann und nicht sofort alles auf die Außenkante vom Fuß schiebt, was natürlich dazu führt, dass du nicht gut deinen Körperschwerpunkt über diesem Fuß zentriert halten kannst und so weiter und so weiter. Also da kommen dann die ganzen biomechanischen Überlegungen und Beobachtungen mit rein in die Trainingsplanung.
Und wie ist nun jetzt die Evaluierung im Globalen? Also an welchem Punkt musst du angelangt sein mit jemandem, mit dem du arbeitest, damit du dir selbst auch wieder Gedanken machst, okay, ich glaube, wir müssen was anders machen.
Also erstmal, ich meine, Schmerz ist natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Indikator. Die Schmerzskala, tut's weh oder tut's nicht weh, ziehe ich da gern heran. Triggert das Training irgendwas oder gibt's halt ein Problem, also zum Beispiel, weiß ich nicht, ein chronisches Rückenproblem, was halt nicht besser wird durchs Training. So, das reicht mir nicht. Man könnte ja auch sagen, okay, ja, immerhin wird es nicht schlechter, aber es soll halt besser werden. Also das ist natürlich so sowas, was den ganzen Prozess extrem guidet und wo man dann auch wahrscheinlich noch mehr rumprobiert als bei jemandem, der halt jetzt keine Probleme hat. Und ansonsten, ich meine, was sind so wichtiger Indikator? Wird der Mensch halt einfach stärker in den Bewegungen, die du trainierst? Wird der besser? Wenn nein, auch wieder ein Grund, ja, Dinge zu hinterfragen, warum ist es so und so weiter. Was fehlt dem vielleicht für eine Kompetenz? Also zum Beispiel, ja, natürlich wird der Mensch nicht stärker in seinem Split Squat, weil er es halt nicht schafft, seinen Körperschwerpunkt zu managen im Split Squat. Vielleicht wird der Mensch ganz schnell wieder stärker in diesem Bewegungsmuster, wenn er halt diesen Metaskill mal gecheckt hat, der halt eigentlich das bedingt. Upsi. Ich habe schon wieder deine eigentliche vergessen.
Du hast schon ganz gut beantwortet.
Okay, gut.
Wie wichtig oder wie vorherrschend ist in dem Zuge der Evaluierung deiner eigenen Arbeit so das zwischen den Zeilen, also das Psychodynamische? Ist es überhaupt noch ein Punkt bei dir? Oder sind die Verhältnisse, die du zu deinen Coaches hast, so gut, dass das gar nie zu einem Problem wird?
Wie sollte es zum Problem werden?
Ja, ich glaube, dass bei vielen Leuten, das Thema haben wir immer wieder auch in unseren,
gib mal ein Beispiel.
Ja, auch in unseren Mentorships und so weiter, dass Coaches zu ihren Trainierenden gar nicht so ein Vertrauensverhältnis haben, dass eben Belange, die natürlich das Training massiv beeinflussen, wie halt das Leben, gar keinen Stellenwert haben. Und dass quasi nur diese physische Arbeit, also wenn man wieder das biopsychosoziale Modell zum Beispiel heranziehen will, nur quasi in dem B gedacht wird, aber alle anderen Buchstaben halt quasi außen vor gelassen werden. Ist es bei dir überhaupt ein Thema, dass man das überhaupt thematisieren muss, oder ist es sowieso klar, dass du halt den Menschen, mit dem Menschen arbeitest und trainierst und nicht nur irgendwie seine biologische Fläche?
Ja, also das ist auf jeden Fall glasklar, dass ich nicht nur das Biomechanische trainiere, sondern dass ich halt mit einem Menschen arbeite. Und natürlich spielen die Faktoren immer eine Rolle, auch wenn es darum geht, halt einen Trainingsprozess zu gestalten. Also wenn halt jemand gerade, auch wieder aktuelles Beispiel, halt einfach am Arsch ist, weil er gerade halt richtig vom Leben gefickt wird, dann werde ich logischerweise das Training anpassen. Unbedingt ist das ein wichtiger Faktor. Und dann ist auch so ein Faktor, wenn man jetzt irgendwie von psychodynamischen Faktoren redet, ist halt so der Spaßfaktor im Training, also dass man halt auch immer wieder evaluieren muss, so hey, macht ihr das eigentlich noch Bock hier mit mir? Und zwar so, also ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, dass es ihnen Bock macht, mit mir zu arbeiten, weil wir halt einfach irgendwie viben auf einer zwischenmenschlichen Ebene auch, aber halt auch wirklich aufs Training bezogen. Also macht es dir nur Spaß, weil wir halt irgendwie eine gute Zeit haben und Blödsinn reden, oder macht dir auch wirklich das Training Spaß, machen dir die Übungen Spaß und so weiter, die wir machen. Also es ist auch sowas, was man regelmäßig mal evaluieren sollte, weil am Ende schleift sich so ein Prozess halt ein und dann eben, dann kommt der Coach macht halt so sein Ding, und dann macht irgendwann der Coachee halt auch einfach so sein Ding, und man, ich glaube, es ist wertvoll, wenn man ab und zu mal so kurz die Bremse reinhaut und fragt so, hey, ist es eigentlich so, macht dir das noch Spaß, so wie wir es machen, oder müssen wir mal wieder was verändern, weil du hast ja auch halt Typen, die, denen macht Spaß und die können 3 Monate lang genau das gleiche trainieren, du hast andere, die sagen, wenn sie das zweite Mal die gleiche Übung machen sollen, so langweilig, gib mir was Neues. Und da muss man natürlich auch seinen Trainingsprozess und seine Übungsauswahl daran anpassen und nicht wieder versuchen, den Menschen an sein Trainingssystem anzupassen, so auf Biegen und Brechen. Also ich habe auch Leute, die trainieren nie die gleiche Session 2-mal. Nie. Never. Das ist nicht der Standard. Die meisten haben halt einfach trainieren nach fixen Plänen. Aber auch da kann man sich ja auf ein Spektrum bewegen. Also du kannst sagen, okay, die Lifts, ich will, dass die jetzt konstant trainiert werden über die nächsten 6 Wochen und dass du da besser wirst. Und das musst du ja nicht proaktiv kommunizieren. Aber das denke ich mir halt. Aber dafür, keine Ahnung, variiere ich halt einen anderen Teil vom Training viel mehr, damit du einfach halt Spaß an der Sache hast und sich das nicht so abnutzt.
Jetzt sind wir natürlich aber auch an dem Punkt, und da wollte ich auch hin, dass du natürlich dich in deinem Standing der Menschen, mit denen du arbeitest, gegenüber halt so etabliert hast, dass du eben nicht nur ein physischer Trainer für die bist. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auf dem reite ich ja auch immer wieder drauf rum. Ich glaube, das ist einfach so das anzustrebende Ziel eines jeden Trainers. Ja. Weil alles, was du gerade besprichst, kannst du ja nur, weil du dich dahin manövriert hast. Dich selbst als Person, weil du dich dahin entwickelt hast, weil du es auch proaktiv willst. Aber auch, weil am Ende des Tages die Menschen, mit denen du arbeitest, wissen, dass du ihnen das auch gibst. Weil ansonsten, du hast vorhin gesagt, also ich zitiere, sie sind vom Leben gefickt und so weiter. Wenn Leute vom Leben gefickt sind und extrem gestresst sind und so weiter, dann sind es meistens dann Kunden im Personal Training oder halt auch nicht im Personal Training, aber Leute, die dann sagen, okay, ich skippe jetzt mein Training, weil ich bin eh schon gestresst genug. Wenn man aber weiß, dass man nicht nach Trainingsplan oder Muster F vorgeht und zum Coach Quies kommt und scheiße, ich weiß, ich muss heute das und das trainieren, weil heute ist Donnerstag und der und der schwere Tag. Sondern man hat die Möglichkeit, dass man eben den Menschen trainiert und nicht nur das B vom Menschen. Dann weiß der Mensch auch, ich sage jetzt das Training nicht ab, sondern ich gehe zum Training, belaste mich wahrscheinlich anders und werde anders gecoacht als nur im Physischen.
Ja, unbedingt. Also das ist auch so, wenn ich mir so meinen Kundenroster vorstelle, die Leute, die dann absagen, weil sie sagen so, hey, mir tut mein Rücken weh irgendwie seit gestern oder so, ich kann heute nicht ins Training kommen, das sind immer die Leute, mit denen ich noch nicht lang trainiere. Mhm. Und Leute, die lang mit mir trainieren, die wissen, also erstens wissen die wahrscheinlich, dass sie erst recht zum Training kommen sollten, wenn ihnen seit gestern der Rücken weh tut. Und die kommen dann auch, weil sie halt wissen, dass ich das Training logischerweise anpasse an ihren jetzigen Zustand. Und dass sie halt nicht denken so, oh nee, ich kann nicht performen, weil mir tut der Rücken weh, dann gehe ich nicht zu dem. Also das ist so, ich glaube, das dauert ein bisschen, bis da Klarheit herrscht. Natürlich bin ich dann immer erstmal beleidigt, wenn jemand eine Session absagt, weil es ja auch irgendwie bedeutet, dass er mir nicht die Kompetenz zuschreibt, quasi reagieren zu können auf den aktuellen Zustand. Aber nach ein paar gemeinsamen Monaten werden die mir auch diese Kompetenz quasi zuschreiben und dann eben nicht absagen, sondern erst recht kommen und sagen so, boah, hey, ich brauche heute unbedingt Training, weil mir tut seit gestern der Rücken weh.
Ja, und sie brauchen nicht nur unbedingt Training, sondern sie brauchen auch deinen Appell an ihre Selbstwirksamkeit, dass es ihnen danach wieder besser geht.
Ja.
Also das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor. Das ist ja auch was, die Diskussion, die haben wir auch immer wieder, dass Leute eben sagen, ihr macht die Leute abhängig von euch und so weiter. Was natürlich totaler Blödsinn ist. Also es ist genauso wie, du weißt, worauf ich hinaus will. Also diese Diskussion haben wir mit vielen Leuten immer wieder, wo ich mir einfach denke, nein, das ist einfach so, wir sind halt Leute, wenn wir einen guten Job machen, woran sich andere Leute auch orientieren können und auch Hilfe suchen. Und eben nicht nur im Physischen, sondern definitiv auch einfach im Appell an eben ihre Antifragilität, an ihre Selbstwirksamkeit und so weiter.
Ja, und es gibt halt auch so, also ich mache mir halt auch Gedanken wirklich so, okay, wie kann ich das Leben von diesen Menschen positiv beeinflussen?
Absolut.
Und natürlich ist Training unser primäres Vehikel, wie wir das machen. Aber es gibt halt auch so Fälle, wo ich einfach weiß so, hey, wenn ich jetzt mit dem eine halbe Stunde rede über seinen Abnehmenprozess und das halt wirklich thematisiere, dann ist das, wird das langfristig viel mehr positive Auswirkungen auf das Leben von diesen Menschen haben und die Lebensqualität, als wenn ich diese halbe Stunde jetzt einfach halt noch Volumen geballert hätte zum Beispiel. So, und ich glaube, als Coach muss man sich die Gedanken machen. Also was kann ich machen, um das Leben von den Menschen positiv beeinflussen und was kann ich auch darüber hinaus machen, als eben nur PRs im Kreuzheben und Bankdrücken irgendwie dem zu ermöglichen und so weiter. Weil das ist ja, das sollte ja am Ende auch nur Mittel zum Zweck sein, halt für ein besseres Leben am Ende des Tages. Das klingt jetzt vielleicht zu hochtrabend, aber darum geht's ja am Ende. Und ja, manche Leute brauchen halt vielleicht mehr ein offenes Ohr in der Session und damit hilfst du ihnen unterm Strich viel mehr weiter, als sie eben schwerer zu belasten als im Training davor. Manchmal kann es auch sein, dass jemand gerade vom Leben gefickt wird und dann ist es auch angebracht, dass der sich im Training halt einfach krass auspowert und halt mal eine Stunde seinen Schädel ausschalten kann und da bohre ich nicht so viel nach und so weiter, sondern bin halt einfach nur, ich bin quasi nur der Trainer in Anführungszeichen für eine Stunde, aber auch weil ich halt so irgendwie weiß, weil ich die Menschen kenne, dass es halt genau das ist, was dem jetzt einfach dem größten Benefit geben wird und so weiter. Also das ist dann halt, ja, wenn du halt die Leute kennenlernst und also wirklich kennenlernst und ein gutes Verhältnis zu ihnen hast, dann kannst du das ja auch so, dann machst du das halt irgendwann. Dann fühlst du halt auch einfach so, was ist heute das Richtige für den Menschen und so weiter.
Das heißt, um nochmal
zum Beispiel eben so gestern, Kundin so, ja, und irgendwie ist gerade, ich bin nicht fit und mir geht's irgendwie nicht gut und also alles war so ein bisschen bäh. Und in dem Fall habe ich nicht gesagt, ja, okay, dann machen wir heute ein bisschen easy und so weiter, sondern ich habe genau das Gegenteil gemacht und habe ihr quasi gezeigt, dass sie in dem Zustand, wo sie sich so ein bisschen fühlt, halt trotzdem einfach PRs aufgestellt hat in drei Übungen. So, und hab ihr das so proaktiv quasi vor Augen geführt, dass sie sich heute so gefühlt hat, aber dass sie halt einfach fucking so stark wie noch nie war in dem Training. Und im Prinzip sollten die Kunden ja in jedem Training so stark wie noch nie sein, so ungefähr. Weil ich mir halt auch so dachte, diese Erkenntnis und dieses Learning ist einfach super wichtig. Und das ist super wichtig für viele Leute. Also so Stichwort Antifragilität, dass man halt lernt so, hey, ich kann mehr, als ich mir zutraue und so weiter. Und das hängt natürlich wieder mit der Persönlichkeitsstruktur von dieser Dame zusammen, über die ich jetzt gerade rede. Mit einem anderen Menschen hätte ich es vielleicht genauso gemacht, dass ich sage, okay, dann machen wir heute mal ein bisschen chillig. So, die Leute gibt's auch viel. Aber das sind halt so Dinge, die, dafür gibt's kein System, dafür gibt's keine Checkliste, sondern das musst du halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist, wenn du halt Menschenmensch bist, dann wirst du da auch die richtigen Entscheidungen treffen.
Das muss man halt sein.
Ja.
Gut.
Irgendwann.
Das kann man lernen bei MTMT, zum Beispiel im MTMT Group Mentorship. Zu meiner Ursprungsfrage der Evaluierung zurückkehrend. Wie machst du es dann faktisch? Also ich meine, eigentlich haben wir schon drüber gesprochen, aber nochmal. Worauf ich nur hinaus will, ist für alle, die zuhören, das Evaluieren und Bewerten der eigenen Arbeit, des Erfolgs der eigenen Arbeit, ist halt nicht nur, hat mein Trainingsplan funktioniert und ist der Mensch metrisch messbar besser geworden, sondern ist er auch metrisch messbar besser geworden, weil eben alles Zwischenmenschliche, was du gerade beschrieben hast, in Check ist. Und da müssen wir einfach sehr, sehr mutig werden und uns auch die Frage stellen, wollen wir das? Also weil man kann ja auch proaktiv sagen, und solche Beispiele hatten wir ja auch in der Vergangenheit durchaus viele bei uns, also an Mentees und Praktikanten und so weiter und auch Diskussionen, die wir mit anderen Instanzen in der Fitnessszene hatten, die auf gar keinen Fall das wollten, sondern nur physisch arbeiten wollten. Vollkommen in Ordnung. Für mich ist das natürlich kein Thema und auch keine Null-Option.
Für mich auch nicht. Also ich finde so, ich habe auch Sessions, wo ich quasi nur physisch arbeite, auch weil es mein Gegenüber vielleicht einfach nicht mehr zulässt. Und das sind für mich die langweiligsten Sessions. Immer.
Ja.
Also es ist einfach, ist nicht, dass ich dann irgendwie diese Sessions hasse, aber ich arbeite lieber in Sessions, wo ich eben nicht nur der rein physische Trainer bin. Und das habe ich so wirklich aktuell, denke ich, habe ich da so drüber nachgedacht, so, okay, auf welche Sessions habe ich denn am meisten Bock und auf welche Kunden und auf welche am wenigsten. Und warum? Mhm. Und das ist am Ende ist es das.
Ich glaube, es ist so. Also ich meine, weißt ja, das war bei mir immer so.
Und deswegen definiere ich ja auch meinen Erfolg für mich dann eben darüber. Mhm. So.
Eben auch als eben Lebensbegleiter oder auch Menschenentwickler. Das hört sich jetzt so hochtrabend an, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es halt einfach auch so. Und wenn man die Leute eben so, also unsere Kunden so konfrontieren würde, dann würden die das auch bejahen, definitiv. Also vielleicht auch teilweise drüber lachen und so weiter, gerade wenn es auch ältere Personen sind. Aber am Ende ist es so. Also deswegen navigieren die zu uns. Und am Ende
deswegen bleiben sie bei uns.
Genau. Jeder Topf findet seinen Deckel und es gibt definitiv auch eben Nutzungsanlässe, die nicht dieser Art sind, sondern eben zum Beispiel nur physische Art. Dann ist das auch vollkommen in Ordnung.
Klar. Also eben. Ich arbeite mit allen gern, aber natürlich hat man Lieblingskunden und andere, die halt nicht so Lieblings sind. Logischerweise ist das so. Also eben vielleicht auch wieder nur bei mir. Vielleicht, wenn ich mich abgrenze vom Rest und nur der physische Trainer bin, dann weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich auch nicht so große Unterschiede am Ende des Tages, könnte ich mir vorstellen. Weil da kann man halt dann auch eben nach seinem Schema einfach, nach seinem System vorgehen und muss nicht so viel links oder rechts gucken. Aber es ist, also ich meine, die Gedanken, die ich mir über wirklich so die zwischenmenschlichen Faktoren mache, die nehmen ja auch viel meiner Zeit in Anspruch. Also dass ich mir halt überlege, so, okay, wie kann ich dieser Kundin, die nicht akzeptieren will, dass sie viel widerstandsfähiger und antifragiler ist, als sie denkt zu sein, wie kann ich ihr das vermitteln? wie kann ich ihr das vermitteln durch ihr Training, unterbewusst, aber auch wie kann ich das in einem Gespräch quasi ihr näher bringen über Zeit, dieses Konzept und so. Und das sind halt Gedanken, die mache ich mir inzwischen natürlich viel mehr. Also braucht nicht meinen, dass ich mir solche Gedanken gemacht habe, als ich irgendwie 1, 2 oder auch 3 Jahre gearbeitet habe hier in der Branche. Ich musste erstmal für mich eine Sicherheit in meinem Tun als Coach entwickeln. Erstmal in meinem Tun als Trainer, als reiner Trainer, um überhaupt so diesen Aspekt irgendwie mehr angehen zu können. Also es hat schon sehr, sehr viel mit einfach Erfahrung zu tun. Mhm. Und Erfahrung und auch Selbstbewusstsein und Selbstwert als Coach. Und wenn man den dann, also wenn, als ich den so ein bisschen eben etabliert hatte, erst dann konnte ich auch wirklich anfangen, quasi auf einer tieferen Ebene irgendwie auf Leute einzugehen, die Bedürfnisse von den Menschen und so weiter. Also ich will das nur sagen, weil das ist halt nichts, das lernst du nicht, indem du ein Buch liest über Motivational Interviewing oder so. Das lernst du nicht nach einem Jahr Arbeit mit Menschen. Also keine Ahnung, vielleicht gibt's andere Leute, die bei denen es schneller geht als bei mir. Sondern das lernt man halt im Tun, im Arbeiten. In der echten Welt mit vielen verschiedenen Menschen, die alle ihre eigenen Biases und Emotionen und Gefühle und so weiter mitbringen in das Ganze.
Punkt. Gibt es noch was wir in dem Prozess besprechen sollten, müssen?
Wir haben wieder relativ wenig so über den konkreten Trainingsprozess
geredet. Ja, finde ich gar nicht.
Obwohl, es geht eigentlich. Ja, aber es ist auch schwer drüber zu reden, weil es ist so, ja, ich gehe halt sehr individuell in meiner Trainingsplanung auf die Leute ein. Trainingspläne von Kunde zu Kunde unterscheiden sich teilweise massiv, logischerweise. Aber ja, da kann man jetzt nicht auf alles eingehen. Und so global haben wir heute drüber gesprochen, was so, an was ich mich so orientiere und an was ich dieses individuell wirklich festmache. Mhm. So. Was es im Detail bedeutet, ist halt auch immer, da kannst du halt nicht global wirklich drüber reden. Also da kannst du dir dann quasi einen Case rauspicken und sagen, okay, da ist es so und so und so und so. Und deswegen habe ich das gemacht und das gemacht und das gemacht.
Ja, dann.
Ansonsten, ich meine, keine Ahnung, ihr könnt ja einfach mal ein paar Kommentare uns schicken oder E-Mails oder DMs oder so und uns noch sagen, auf was wir halt mehr so in diesem Personal-Trainings-Kontext irgendwie eingehen sollen, wenn euch das jetzt nicht gereicht hat vom technischen Aufbau.
Da gibt es sicherlich so viele Fragen, die eigentlich irgendwie bestehen, oder?
Bestimmt.
Wo man aus dem Nähkästchen plaudern kann.
Also ja, vielleicht gebt ihr uns einfach ein bisschen Input und dann können wir nochmal spezifischer auf ein Thema eingehen. Mhm. Also eben einfach so wirklich Session-Design, Übungsauswahl für Case, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter.
Ja, vielleicht machen wir auch da mal wirklich so ein Day of a Coach Q&A oder irgendwie sowas.
Ja, oder Case Studies einfach. Also das kann man ja auch gut machen, dass man halt einfach so einen gewissen Case beschreibt. Und da kann man ja dann eben auch auf alle Faktoren eingehen, die man halt so, um die man sich kümmert bei den Menschen. Mhm. Also eben auch die zwischenmenschlichen, psychologischen, sozialen Faktoren.
Gut. Jetzt erstmal Nudelnester, oder?
Jetzt brätst du erstmal ein Nudelnest. Mit dem köstlichen. Wie sagt man es eigentlich wirklich? Chipotle?
Chipotle.
Chipotle. Chipotle. Chipotle. Mit dem leckeren Chipotle Chili von Löwenanteil.
Gut.
Nochmal ein Shoutout. Ja, okay, danke fürs Zuhören.
Bis bald.
Okay, bye.